Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Die Arktik ist reich an Rohstoffen. Alles Mögliche ist unter dem Eis. Und man muss sich im Klaren sein, wenn dieses Eis verschwindet im Nordpolbereich. Das heißt, es wird wahnsinnige Änderungen geben.
Arktis. Oberhalb der magischen Grenze, dem Polarkreis. Nordpol, Nordpolarmeer und die Ausläufer der Kontinente Nordamerika, Asien und Europa. 26 Millionen endlose Quadratkilometer. Mit 4 Millionen Menschen kaum besiedelt. Lebensfeindlich bis minus 70 Grad. The final frontier. Unerschlossenes Grenzland. Große Teile der Meeres- und der Landoberfläche bis heute ganzjährig vom Eis bedeckt. Noch. Aber was kommt dann?
Polarfieber. Ein Feature über die Jagd nach den Ressourcen der Arktis. Von Christian Schwalb.
This is the entrance to one of the underground infrastructures of this place.
Hier ist das Tor in die Tiefe, unsere Silos. Der Berg ist innen fast komplett hohl. Hier liegt das Eisenerz.
Immer tiefer führt der Weg in den Berg hinein. Thomas Bergers Helmlampe weist den Weg.
Sie werden nichts hören, nicht eine einzige Maschine. Hier unten waren in den letzten Jahren nur Serviceleute, die unsere Anlagen geölt haben, damit nicht alles verrottet.
Es ist feucht und kalt, knapp über Null und gespenstisch. Maschinen schimmern im Halbdunkel, keine Bewegung. Alles hier unten liegt im Dornröschenschlaf. Kirkenes, ganz oben im Norden Norwegens an der russischen Grenze. Hier im Berg lagert das konzentrierte Eisenerz aus der Mine von Südfaranger. Viel ist es noch nicht. Das Unternehmen bereitet den Testbetrieb vor, nach Jahren des Stillstands. Mehr als 10 Jahre schlief der Berg, bis der norwegische Unternehmer Felix Tschudi sich in die damals bankrotte Mine einkaufte und ihr seitdem schrittweise neues Leben einhaucht. Die Tschudi Group, ein Logistikkonzern mit Sitz im fernen Oslo, wagt sich mit einer Investition von $300 Millionen in den Bergbau am Polarkreis ganz am Ende Europas. Ein geschäftliches Abenteuer.
When we started to work in the northern part of Norway,
die Arktis war damals noch kein großes Thema, aber es wurde eins. Und genau deswegen sind wir auch bei der Mine eingestiegen. Natürlich waren wir auch am Erzabbau interessiert, aber das große Thema war, die Mine hatte einen eigenen Hafen und da wollte ich rein. Mir war aufgefallen, die Russen fingen an, Schiffe über die Nordostpassage zu schicken. Da tat sich was.
Eine Idee, deren Zeit gekommen war. Der Klimawandel, das dramatisch schmelzende Eis, öffnet die polaren Seewege deutlich schneller, als das prognostiziert war, auch Richtung Osten. Die nördliche Handelsroute nach China, schiffbar über größere Teile des Jahres. Und eines Tages vielleicht komplett eisfrei. Tschudi wusste, das kann die kommerzielle Schifffahrt nicht ignorieren.
Yes, for us as a shipping and logistics company, it again has an impact on the potential cutting the transport time by, yeah, in many instances close to 50%.
Plötzlich gibt es eine nördliche Abkürzung auf dem Seeweg nach Asien, anstatt die südliche Route durch den Suezkanal zu fahren. Das halbiert die Transportzeit und das heißt natürlich viel niedrigere Kosten. Aber wir haben hier in Kirkenes längst den nächsten Schritt gemacht. Wir schlagen mittlerweile russisches LNG, also Flüssiggas, um, das die Russen in Wahnsinnsmengen aus Sibirien rauspumpen. Wir laden das hier auf kleinere Schiffe um.
less expensive vessel.
This is it.
Der arktische Ozean beginnt, wo der Berg endet, unmittelbar neben Judys Mine. Läuft alles nach Plan, wird hier in wenigen Monaten wieder Eisenerz auf Schiffe verladen, dort, wo der Kran heute wie festgefroren in der kalten Wintersonne steht. Der Zugang zum Meer, das ist der Schlüssel zur Zukunft. Nicht nur für Judys Mine und seinen Betriebsleiter Berke.
Currently it's not a lot of cargo coming in and out of Kirkenes, but there is fishing vessels and smaller ships, but also.
Sie sehen ja, allzu viel ist heute nicht los. Ein bisschen Frachtverkehr, da hinten ein paar Fischerboote und ein Kreuzfahrtschiff der Hurtigruten. Etwas weiter draußen sind die Stationen, wo das russische LNG umgeladen wird. Unsere Mine hat die längste Kaianlage hier. Und dort, nebenan, liegt der Hafen der Kommune. Der soll ausgebaut werden. Ist seit Jahren ein Riesenthema.
Auftrieb beim Arctic Business Forum in Rovaniemi, 600 Kilometer südlich von Kirkenes im finnischen Teil Lapplands. Das Treffen hat Symbolkraft für die Region. Hier trifft sich die arktische Wirtschaft grenzübergreifend. Alle Schlüsselbranchen sind da. Minenbetreiber, Logistik, Energie und die maritime Wirtschaft. Der Klimawandel verspricht bessere Transportmöglichkeiten, mehr Handel, aber auch Zugang zu Rohstoffen, die jetzt noch unter einem dicken Eispanzer versteckt sind. Allein ein Viertel aller Öl- und Gasvorkommen sollen in der Arktis liegen. Alaska und Sibirien gelten als Schatzkammern und Grönland. Aber das große Thema hier heißt überraschend Kirkenes.
If you want to develop Arctic, you need to have logistics. And this initiative is fantastic.
Bürgermeister Rune Raphaelsen gibt den Durchbruch bei einem zentralen Infrastrukturprojekt bekannt, der ersten arktischen Eisenbahn. Ein alter Traum von Norwegen und Finnland soll wahr werden. Eine Achse vom arktischen Hafen in Kirkenes bis nach Rovaniemi, sagt der Bürgermeister.
Damit können wir jetzt Investoren aus dem Ausland ins Boot holen. Und die norwegische Regierung. Die Politik fokussiert sich immer auf den Klimawandel und auf die Eisbären. Das ist okay, aber unser Projekt hat eine nationale Bedeutung. Wir werden unseren kleinen Hafen zu einem Umschlagplatz für die Arktis ausbauen. Ich träume davon, aus Kirkenes das Singapur des Nordens zu machen.
So, of course, there is. There are also positive things.
Es gibt durchaus positive Entwicklungen für uns hier oben. Und ja, eine davon ist sicher der Klimawandel.
Timo Rautajoki war eingeweiht über die Neuigkeiten aus Kirkenes. Er ist Chef der nördlichsten Handelskammer Europas, Organisator des Business Forums in Rovaniemi. Sein Wort hat in der arktischen Wirtschaft seit Jahrzehnten Gewicht.
Then there are opening of the Arctic seas. Of course, the nature is vulnerable there.
Denken wir nur an die polaren Routen. Natürlich ist auch die Natur wichtig. Aber im Meer öffnen sich globale Verkehrswege. Da werden auch die Verbindungen im Hinterland wichtiger. Es werden 10 neue Bahnverbindungen in ganz Nordskandinavien gebaut. Auch um die Region mit der Bahn an Zentraleuropa anzuschließen.
We must have new railroads in Finland. And that also helps to come to Lapland.
Der arktische Korridor wäre kritisches Teilstück der Verbindung von Zentraleuropa bis in die Arktis. Schienen bis direkt ans Eismeer nach Kirkenes. Und von dort der schnellere Weg für Waren aus und nach Asien. Warum sich die EU bisher dafür nicht interessiert? Rautajoki zuckt die Schultern.
So, there are a lot of new businesses.
Da entstehen die Voraussetzungen für zukünftiges Wirtschaftswachstum. Schon dafür bräuchte die EU diesen Anschluss. Die EU scheint zu schlafen. Aber China liebt die Arktis. Wir haben ja gerade erst aus Russland gehört, dass die Chinesen die Nordostpassage in die neue Seidenstraße aufnehmen könnten. Außerdem finanzieren die Chinesen schon einen riesigen Tunnel zwischen Helsinki und Tallinn. Und dann ist da ja noch der Hafenausbau in Kirkenes. Wir müssen aber irgendwann grundsätzlich überlegen, wollen wir all dieses chinesische Kapital bei uns?
Good or bad, that decision has to be made.
Heiðar Guðjónsson ist aus Island angereist, Autor und Geschäftsmann, der von Reykjavik aus an vielen Stellen in die Region investiert.
If we just look at logistical
Wenn man das mal durchrechnet, allein bei den Investitionen, die im Zusammenhang mit dem Seeweg stehen, landen sie bei ungefähr 250 Milliarden Dollar in den kommenden 10 Jahren. Dazu kommen Investitionen in die Gewinnung von Rohstoffen. Dann können sie das noch einige Male multiplizieren.
Bei Investoren fällt spätestens an dieser Stelle das Stichwort Grönland. Da ballt sich gerade das weltweite Interesse an den arktischen Rohstoffen. Die größte Insel der Welt ist reich an seltenen Erden, die tief eingeschlossen zwischen riesigen Gletschern liegen. Aber heute schmelzen Grönlands Gletscher im Rekordtempo. Allein im Juli tauen 197 Milliarden Tonnen Eis. Und im August twittert der amerikanische Präsident, er wolle Grönland kaufen, das bis heute zu Dänemark gehört. Dort spricht man von einem April-Scherz. Heiðar Guðjónsson hat diese Entwicklung schon vor Jahren in einem Bestseller über die Arktis vorweggenommen.
The US had more or less overlooked their immediate neighbor Greenland for too long.
Ich glaube, die Amerikaner haben ihren Nachbarn Grönland zu lange übersehen. Dabei ist es doch ganz einfach. Die Hightech-Branche braucht seltene Erden. Die kommen bisher größtenteils aus China. Natürlich wollen die Amerikaner einen eigenen Zugang zu den Rohstoffen. Die werden das nicht einfach China überlassen. I would be very surprised.
Bauprojekte, Transportverbindungen, Flughäfen. Der US-Vermögensverwalter und Globalinvestor Guggenheim Capital zählt 900 Projekte in der Region. Kostenpunkt 1 Billion US-Dollar innerhalb eines Jahrzehnts. Jeder Dollar eine Wette auf die Zukunft der Region. Und China gibt im großen Investitionsspiel hier auf den Fluren des Hotels Santa Claus so etwas wie den Joker, den reichen Onkel aus Übersee, bei dem alle Schlange stehen. Auch Rune Raffaelsen, der Bürgermeister.
Ja, ich reise heute direkt nach China weiter. Mit den Neuigkeiten vom arktischen Korridor. Und auch der Tunnel nach Estland macht Fortschritte. Das wird meine Gesprächspartner in China brennend interessieren. Wir bekommen zukünftig jeden Container in 24 Stunden von Kirkenes bis nach Hamburg.
Guggenheim Capital spricht von der Arktis als der besten Anlagemöglichkeit der letzten 12.000 Jahre, seit dem Ende der letzten Eiszeit. Goldgräberstimmung in Rovaniemi. Eis und Meer. Hier ist Kapitän Hellenthal zu Hause. Er dreht die MS Lomor wie in Zeitlupe gegen den Wind, bis sie sich längsseits der Pier nähert. Zentimeterarbeit.
So, muss sie ein bisschen abfangen, weil der Windfinger zu drücken. Sonst klappt er ab, dann hätte ich noch mal drehen müssen und noch mal Anlauf nehmen. Aber das hat jetzt ganz gut geklappt. So.
Björn Hellenthal steht im isländischen Nieselregen hoch oben im Außenfahrstand. Sein Blick geht ständig runter auf die Pier zu den Hafenarbeitern.
Das sind aber locker mal eben 10.000 Tonnen, die wir hier bewegen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Wenn die mit einem Knoten irgendwo gegenrasen, dann mache ich alles kaputt.
Der Kapitän steuert von hier oben die 100 Meter lange Lomur, bis sie in Position und er endlich zufrieden ist.
So, den Rest machen jetzt meine Matrosen mit den Leinen. Ne? Ziehen das Schiff dann ran.
Die MS Lomur legt einen Zwischenstopp in Akureyri im Norden Islands ein. ein Frachtschiff der deutschen Reederei Brise, das in den Fjorden Container ablädt und aufnimmt. Seit Jahren geht immer mehr Fracht durch die nördlichen Gewässer, bestätigt der Kapitän.
Ja, auf jeden Fall, das ist auch mehr geworden. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Aufkommen der Ladung mehr geworden ist, also die Kapazität. Wenn wir jetzt von Europa aus rüber nach zum Beispiel New York oder Kanada fahren, da liegt Island dann im Prinzip auf dem Weg. Und von hier aus geht auch sehr viel Fisch in Kühlcontainern halt. Wir haben sehr viel von Island, diesen Lachs, rüber nach USA und auch in die andere Richtung nach China und Japan. Wir haben einen Kühlcontainer, da gehen ungefähr 40 Tonnen rein. Wenn der voll mit Lachs ist, ein Warenwert von 1,5 Millionen Euro.
Für die Sushi-Bars im Rest der Welt. Aber das sind kleine Fische. Im vergangenen Sommer schickt die dänische Reederei Maersk erstmals ein Containerschiff durch die Nordostpassage. Und geht es nach Russlands Präsident Putin, dann verdreifacht sich die Fracht über die Route innerhalb weniger Jahre. Ein großer Teil davon flüssiges Erdgas aus Sibirien. Die Produktion wächst rasant. Russland investiert Milliarden in neue Eisbrecher entlang seiner Küste, einige hypermodern mit Atomantrieb. In der Praxis bleiben die Fahrten im Norden aber vorerst weiter beschwerlich, sagt der Kapitän.
In Russland, da ist alles komplett zugefroren gewesen, das ist aber alles schon durch Eisbrecher aufgebrochen worden, wie so ein Trümmerfeld, muss man sich das vorstellen, was aber immer wieder sich schließt und wieder zusammenfriert. Dann kann ich selbst mit voller Kraft fahren, das Schiff friert dann fest. Also hier im Winter haben wir auch sehr viel Eisberge, Eisschollen, Graulers und so weiter, die abgebrochen sind von der Arktis und mit der Strömung hier runtertreibt. Das Problem ist für uns, die Dinger sind ja nicht beleuchtet, gerade bei schwerem Seegang, wenn das Radargerät diese Eisberge dann nicht mehr erfassen kann. Man weiß ja, es guckt immer nur die Spitze raus.
Kaum ein Seeweg beflügelt seit Jahrhunderten die Fantasie in der Schifffahrt so sehr wie die Nordostpassage. Schon Ende des 16. Jahrhunderts träumen holländische Kaufleute davon, ihre Handelsschiffe auf einen neuen, kürzeren Seeweg nach Indien und China zu schicken. Dreimal sucht der Navigator Willem Barents nach ihm mit Expeditionen in den Norden. Die letzte und dramatischste 1596.
Den 27. August hat sich das Eis rundherum um unser Schiff festgesetzt. Am 30. hat der Wind die Eisschollen mit solcher Gewalt gegen das Schiff getrieben, dass es dermaßen krachte, als ob es ganz und gar zu einem Haufen zusammenfallen wollte. Was schrecklich zu sehen und anzuhören war, und uns allen standen die Haare zu Berge. Dann hat sich das Eis unter dem Schiff dermaßen aufeinander geschoben, dass es das Schiff vorne gar in die Höhe hob, als ob man es mit einer Winde hochgezogen hätte.
Erst 200 Jahre später durchfährt der Schwede Nordenskjöld als erster überhaupt die Nordostpassage. Aber auch Barents geht in die arktische Geschichte ein, wegen einer Zufallsentdeckung. Er war kurz vor dem 80. Breitengrad auf Land gestoßen. Barents gilt bis heute als Entdecker von Spitzbergen. Mehr als 600 Kilometer nördlich von Norwegen, fast auf dem halben Weg zum Nordpol. Ankunft am anderen Ende der Welt. Longyearbyen, die Hauptstadt. Keine Postkartenschönheit, eine überschaubare Ansammlung von Holzhäusern, die sich vor dem eisigen Wind ducken. Schneemobile vor den Türen, am Ortsausgang ein Schild, Vorsicht vor Eisbären, die verirren sich immer wieder in die Stadt. Erst kamen die Walfänger, dann kam der Kohlebergbau. Heute kommen die Touristen. Auch in die Grube 3. Eine Geistermine, die wirkt, als sei sie gestern noch in Betrieb gewesen. Spitzbergens wechselvolle Geschichte im Anschauungsunterricht.
Zuletzt wurde der Schacht Lunkefjell geschlossen. Die Kohlepreise waren so schnell gefallen, dass er nie in Betrieb ging. Ihn aufzubauen kostete 1,2 Milliarden Kronen. Ihn zu schließen 700 Millionen. Heute sind nur noch zwei Minen aktiv. Eine ist Barentsburg, die russische Mine Arctic Ugol.
Das staatseigene Bergbauunternehmen will Barentsburg zum Tor in die russische Arktis entwickeln, sagt Ivan Velichenko, der Chefvermarkter hier. Russland rüstet seit Jahren in der Region auf. Hier, am nördlichsten Außenposten, an der NATO-Nordflanke sogar touristisch. Die Russen präsentieren sich, wo es geht, demonstrativ als arktische Großmacht.
The Svalbard Treaty being signed for the favor of Norway as the host over here to run their whole jurisdiction.
Mit dem Spitzbergen-Vertrag von 1920 bekam Norwegen die volle Souveränität. Aber alle anderen Unterzeichner haben die gleichen Nutzungsrechte, auch was die Ausbeutung von Bodenschätzen angeht. Russland hat sich über die Jahre bemüht, seinen Einfluss hier zu zementieren. Damals verschiffte man die Kohle bis nach Murmansk. Unsere heutige Präsenz ist natürlich auch ein politisches Zeichen. Aber da fragen Sie besser das Konsulat in Barentsburg.
Значит, где бы ты теперь ни странствовал, am Rande jedes Frühlings wirst du schneebedeckte Träume sehen.
Die Zukunft der Menschheit liegt in der Arktis. An diesen überdimensionierten Gedichtzeilen führen die Tourguides täglich ihre Besuchergruppen vorbei. Direkt weiter zur nördlichsten Lenin-Statue der Welt. Barentsburg feiert seinen Sowjet-Look. Ivan Velichenko verdient gut an der Arktis.
Wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal die Marke von 200 Millionen Rubel Einnahmen knacken. Wir haben den Hafen modernisiert, eine Husky-Farm eingerichtet, eine Brauerei und unser Hotel renoviert. Auch unsere lieben Nachbarn in Longyearbyen investieren. Der Wettbewerb wächst. Die MS Bremen kommt, die Vasco da Gama. Und wir verhandeln mit weiteren Kreuzfahrtlinien.
Die polaren Entdecker kommen heute mit den Hurtigruten. Landgang an Spitzbergens Westküste. Die MS Nordstjernen liegt in Sichtweite im Fjord. Tourguide Wladimir trägt die schussbereite Waffe auf den Rücken, der Eisbären wegen. Ein Friedhof für holländische Walfänger. Spuren des großen Walölrauschs im 17. Jahrhundert. Hier am Strand wurde das Walfett verkocht.
This whale hunting business had so much
Walfang, das klingt heute so romantisch. Dabei war das ein unglaublich blutiges Geschäft. Hier am Ufer haben sie die Wale zerlegt, bis sie in diesen Gewässern praktisch ausgerottet waren. So, weiter geht's. Ja, das war eine industrielle Ausbeutung, weil Europa Lampenöl im großen Stil brauchte.
Auch im Tourismus wird der Klimawandel heute zum Motor. 80.000 Kreuzfahrtpassagiere waren es 2016, 60% mehr innerhalb eines Jahrzehnts. Luxusexpeditionen. Die Weiße Flotte kommt mit 3 Mahlzeiten am Tag.
Spitzbergen wurde interessant für mich, als ich von den regulären Flügen erfuhr. Vorher war es nur ein fernes, exotisches Ziel, so wie damals in Murmansk. Da hatte ich mich in Moskau in den Zug gesetzt, um mich überraschen zu lassen. Wie sieht es am Ende dieser Bahnlinie wohl aus?
Mich haben vor allem die Tiere interessiert. Und als wir dann vom Schiff aus einen Eisbären gesehen haben, ist ein Traum für mich in Erfüllung gegangen.
Der Tourismus hat sich als ein wirtschaftlicher Wachstumsmotor in der Arktis etabliert. Aber wie kommt die Natur auf Dauer mit der zunehmenden Belastung zurecht? Und wie die Bevölkerung? Umwälzende Entwicklungen. Nirgends zeigen sich die Brüche deutlicher als im Arktischen Rat. Das Forum, das seit Jahrzehnten einen Interessenausgleich schafft zwischen den 8 Arktisstaaten und ihren Ureinwohnern. Gipfeltreffen in Rovaniemi. Die indigenen Vertreter geraten unter die Räder des Klimawandels. So beschreibt es eindringlich James Scott, ein Inuit aus Alaska. Denn nirgends erwärmt sich die Erde so schnell wie an den Polen.
Mr. Chairman, Excellencies, Colleagues, Friends, we are smack dab in the middle of what people like to call Arctic change. We have it all. Melting sea ice, thawing permafrost.
Wir sind an der Front von dem, was ihr den Klimawandel nennt. Bei uns zu Hause passiert alles gleichzeitig. Eisschmelze, auftauende Permafrostböden, die Erosion der Küste. All das bedroht die Tiere, unsere Kultur und unsere Nahrung. Ein Glaubenskrieg um das Klima hilft keinem. Wir brauchen Strategien, denn es geht um unsere Existenz. Wir brauchen den Naturschutz und wir brauchen ökonomische Entwicklung. Ungebremste Entwicklung ist keine Antwort. Aber auch nicht die Arktis in einen erweiterten Naturpark umzumodeln, eine Art begehbares Museum für die Touristen. Wir müssen die Balance finden.
Between development and conservation. Aber die Schlagzeilen des Gipfels von Rovaniemi liefern andere. 6. Mai 2019. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo trifft mit seinem brachialen Auftritt einen Ton, den der Arktische Rat bisher nicht kennt.
For reasons I'll explain in a moment, the region has become an arena for power and for competition.
Die Arktis ist zu einem Gebiet der Machtansprüche und des Wettbewerbs geworden. Darauf haben sich die arktischen Staaten einzustellen. In der Vergangenheit ging es im Arktischen Rat um wissenschaftliche Zusammenarbeit, indigene Völker und um den Umweltschutz. Wir können uns den Luxus nicht mehr leisten, uns darauf zu beschränken.
Eigentlich gilt die Arktis als Region des Friedens, als Beispiel geräuschloser Zusammenarbeit der Anrainerstaaten. Aber in Rovaniemi geht der viel zitierte arktische Geist mit lautem Getöse unter. Erstmals in der Geschichte des Arktischen Rats endet ein Gipfel ohne Abschlusserklärung. Die Amerikaner weigern sich, das alles überlagernde Thema Klimawandel in das Abschlussdokument aufzunehmen. Der Schock ist greifbar. Auch beim Gastgeber, Finnlands Außenminister Soini.
We have been successful in past years.
Bisher sind wir im Arktischen Rat prinzipiell ohne militärische Drohungen ausgekommen. Aber heute können wir nicht mehr ausschließen, dass es hier zu Spannungen kommt. Wir haben viel zu tun für die Umwelt und gleichzeitig für die wirtschaftliche Nutzung. Auch die Gewinnung von Rohstoffen. Aber wir brauchen zwingend einen nachhaltigen Weg.
Aber wie soll dieser nachhaltige Weg aussehen? Das ist eine der wegweisenden Fragen. Der Arktische Rat will das zum Schwerpunkt der kommenden Jahre machen. Die Politik muss sich neu sortieren. Wo die Inuit ihre Existenz bedroht sehen, sieht Amerika ein auftauendes Paradies, eine Region des Überflusses. Öl, Erdgas, Uran, seltene Erden, Gold. Und damit ist Amerika nicht allein. Eine Stunde von Rovaniemi entfernt, eine Bohrstation, mitten in der Tundra, in der finnischen Einsamkeit. Rompas Rajapolat.
In Rompas Rajapolat gehen wir bis auf 800 Meter. Es dauert eine Woche, bis wir die Tiefe erreichen.
Janne Kinnunen, Chefgeologe von Mawson Resources. Die australische Explorationsfirma sucht hier nach Gold.
The 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wir müssen die Zeit nutzen, denn der Boden ist im Winter gefroren. Im Frühling taut er und dann wird es morastig und das ist nicht gut zum Bohren. Nach Ostern müssen wir aufhören.
Es sind die letzten Umdrehungen des Bohrers vor der Sommerpause. Dann verlegt Mawson seine Operation an den Rand der Stadt. Hier, In einer großen Lagerhalle sind tausende Gesteinsproben aufgereiht. Aneinander gelegt an die 50 Kilometer, schätzen Kinnunen und sein Kollege Janni.
Da sieht man Minerale, zum Beispiel Spuren von Pyrotin. Die sehen schon ziemlich gut aus.
Im Labor werden die Proben kleingeschnitten und dann in Säure aufgelöst, um den Goldgehalt zu bestimmen. Ein zweites Labor bestimmt den Gehalt von Kobalt.
Seit das Eis schmilzt, gibt die Regierung immer großzügiger Bohrkonzessionen aus. Lappland gilt für Unternehmen wie Mawson als vielversprechend. 40 von ihnen sind mittlerweile hier oben unterwegs. Die Branche forciert ihre Jagd nach Rohstoffen, glaubt Janne Kinnunen.
So I'd say that it's really promising. It's underexplored. There's no previous exploration.
Ja, diese Region ist vielversprechend und bisher eher unter- als überexploriert. Aber da tut sich viel. Ich hoffe sehr, dass wir in 10 Jahren unser nächstes Rompas Rajapolat explorieren. Und hier, an dieser Stelle, befindet sich dann hoffentlich schon eine echte Mine, die viel Gold fördert. Denn deswegen sind wir ja hier.
Je weiter der Bergbau vordringt, desto größer werden die Nutzungskonflikte. Vor allem mit Rentierhaltern wie Sampo Pasma von der Sierra Polo Farm. Bart, Winterstiefel, die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Pasma ruft den Rest seiner Herde zusammen. Er deutet auf den Wald.
Ein Teil behalten wir für die Touristen hier. Die ziehen Schlitten, deswegen können wir sie nicht freilassen. Hier, das ist Ivar. Auch wenn er nicht auf seinen Namen reagiert. Touristen kommen das ganze Jahr über, aber vor allem im Winter. Da hatten wir allein 12.000 Besucher.
2.000 Tiere gesteht die finnische Regierung den Haltern in der Region rund um die Sierra Polo Farm zu. Auf 2400 Quadratkilometern Land inmitten endloser Wälder.
Wir haben ein spezielles Recht.
Die Tiere dürfen überall frei grasen, egal wem das Land gehört. Sie genießen besondere Rechte, aber ein Schutzrecht gegen den Bergbau gibt es leider nicht.
Anne Ollila führt die Geschäfte des finnischen Rentierzüchterverbands.
Wir wollen die Natur reinigen, weil wir reinigen müssen,
Die Tiere brauchen saubere Natur, gutes Weideland. Deswegen verhandeln wir fast täglich mit den Konzernen. In manchen Gegenden kommen wir miteinander aus, aber wir haben aktuell 3 konkrete Konfliktbereiche. Ungestörte Flächen mitten im Niemandsland, perfektes Weideland. Das können die Tiere nicht gemeinsam mit einem Bergbauunternehmen nutzen.
Auf viel Unterstützung dürfen die Rentierhalter allerdings nicht hoffen, trotz der besonderen Rolle des Rentiers für viele Samen. Die Ureinwohner im nördlichen Skandinavien leben seit Jahrhunderten von Jagd und Rentierhaltung.
We have a rich land with minerals and it's a problem.
Natürlich verstehen wir, dass hier im Boden unter uns viele lukrative Rohstoffe liegen. Aber wir haben auch Rechte und wir wehren uns gemeinsam mit den Samen. Übrigens auch mit der Tourismusbranche. Die Regierung nimmt das nicht ernst. Wenn die Konzerne genug bieten, haben wir keine Chance.
Lebensweisen und Traditionen geraten zunehmend unter Druck. Um das noch besser zu verstehen, hilft ein Blick nach Torshöven, ein 400-Seelen-Nest an der Nordostküste Islands. Noch ein Beispiel mit jahrhundertealter Geschichte, der Fischfang. Neben der einsamen Dorftankstelle liegt an einer Bucht die Fischfabrik Isfjellaag. Drinnen die Makrelenproduktion. Tonnenweise geht der frische Fisch direkt vom Schiff auf die Fließbänder.
We pump the fish, mackerel, as we have now, direct from Alsay.
Hier kommt die Leitung an, die alles vom Schiff reinpumpt. Heute Abend fährt das Schiff dann direkt wieder raus.
Makrelensaison. Lange Tage für Sigir Stefansson, den Produktionsleiter. Er hetzt in seinem blauen Overall durch die Halle. Auch hier schafft der Klimawandel neue Realitäten. Die Fische reagieren auf die steigenden Wassertemperaturen.
We have been fishing cod, capelin and other fishes for a long, long time.
Wenn zum Beispiel Kabeljau oder Lodde sich neue Gebiete suchen, dann bekommen wir ein großes Problem. Dass da schon viel in Bewegung geraten ist, das sehen wir an der Makrele. Die gab es vor 10 Jahren kaum an Islands Küsten. Heute ist sie eine wichtige Einnahmequelle für unsere Fischindustrie.
Andere Fischarten ergreifen die Flucht. Das bedroht eine Industrie, von der halb Island lebt. Es bedroht auch das Dorf Thorshöfn. Ísfjallaag ist der wichtigste Arbeitgeber weit und breit. Schon heute fehlt es hier oben an Perspektiven. Die Jugend zieht in den Süden und in die Städte. Auch das ist Realität im hohen Norden. Strukturschwäche und Landflucht. Fast überall.
Sie ist mostly living on what we call Eiderfuchs.
Unterwegs in der kilometerweit unbesiedelten, kargen Landschaft. Und auch hier gibt es Pläne für eines dieser riesigen Infrastrukturprojekte. Stefansson sitzt ehrenamtlich im Gemeinderat, der sich seit Jahren damit befasst. Er kann das Projekt Finnafjord im Schlaf durchdeklinieren. Neben Thorshöfn soll ein Hafen aus dem Boden gestampft werden. Der Finnafjord, eine dramatische Bucht mitten im Nichts. Stefansson zeigt den Verlauf der Küste.
Where we are now is called Gunnlaugsvik. We have been talking about some years to have a harbor there.
Genau hier soll unser Hafen entstehen, weil der Fjord hier besondere natürliche Voraussetzungen bietet. Er ist bis zu 70 Meter tief und die Küste ist sehr lang. Das ermöglicht eine Kaimauer bis dort rüber. So haben wir das im Entwicklungsplan festgeschrieben. Außerdem ist hier viel, viel Platz für Container und Industrieansiedlungen.
Because there is a very good land to build on.
Die Ausgangslage ist die immer gleiche. Weniger Eis. Bedeutet mehr Schiffsverkehre, mehr Rohstoffgewinnung. Auch hier fällt das Stichwort Grönland. Die dort irgendwann gewonnenen Rohstoffe sollen hier im Finnafjord umgeschlagen werden. Natur oder Entwicklung? Das ist hier eine Entweder-Oder-Frage, sagt Hafstein Helgason, Vater des Hafenprojekts. Keiner kennt den schwierigen Kontext besser. Der prominente isländische Arktis-Stratege entwickelt das Projekt für die Ingenieursgesellschaft EPLA, unter anderem mit einem deutschen Partner, der Bremer Hafengesellschaft.
Also es gibt so Riesengebiete auf Island, wo man Niemandsland finden kann, welche unterentwickelt sind. Und für uns in Island ist diese Gegend nicht unbedingt ein sehr wertvolles Land. Also die Leute wollen lieber dorthin, wo die Wasserfälle sind, Berge oder irgendwelche Geysire und so weiter. Aber speziell diese Gegend hier braucht neue Opportunities, ja. Alles hängt, steht und fällt mit 4 Fischarten. Und die schwimmen teilweise weg, weil die Temperatur des Meeres steigt. Und wenn Leute keine Arbeit haben, dann gehen alle weg.
Im Schritttempo steuert Sigurd Stefansson seinen Wagen durch eine Schafherde. Zurück zum Fjord. Eine Region wird zum Spielball des Klimawandels. Vielleicht gibt es die Fischfabrik bald nicht mehr. Aber einen neuen Hafen mit Industrie, sogar mehr Arbeitsplätzen und mit einer dauerhaften Zukunftsperspektive für Stefanssons Heimat. Aber Zweifel bleiben. Als Gewinner des Klimawandels will Stefansson sein Dorf nicht sehen.
When you are thinking about the future, you think about the kids, are you prepared to say in the first step, no, I will not have it here?
Können wir es uns leisten, Nein zu sagen zu diesem Projekt? Wäre das die richtige Entscheidung im Sinne unserer Kinder? Natürlich werden wir hier der Ansiedlung von Industriedreckschleudern niemals zustimmen. Aber der Klimawandel ist da. Es kommen mehr Schiffe in die Arktis. Da braucht man Häfen. Uns öffnet der Klimawandel vielleicht eine Tür. Aber wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein.
Die Erschließung der Arktis. Das Wettrennen um das Jahrhundertprojekt ist eröffnet. Der Mensch bohrt, er baggert, er baut. Und die Sorge vor Schäden wächst. Vor den Folgen für die letzte unberührte Landschaft der Erde warnt der World Wildlife Fund gebetsmühlenartig. Der Direktor des Arktis-Programms, Peter Windsor, äußert sich am Rande des Gipfels von Rovaniemi.
Das wirtschaftliche Interesse an der Arktis wächst sekündlich. Viele Leute mit Dollarzeichen in den Augen sehen hier das Investitionsprojekt für die Zukunft. Dabei steht das Ökosystem heute schon unter größter Belastung. Wir verlieren den Lebensraum für ganz viele Spezies. Wie intensiv reden wir über den verschwindenden Regenwald? Das schmelzende Eis auf den Polarmeeren, das ist der Regenwald der Arktis.
Mehr Schiffe bringen mehr Schadstoffe. Unfälle werden wahrscheinlicher, auch im Bergbau. Immerhin, das Thema CO2-Neutralität ist in den arktischen Staaten angekommen. Und es gibt Verbote für Schweröl, dass bis heute immer noch viele Schiffe verbrennen.
Am Ende ist es eine Frage der politischen Prioritäten. Wirtschaft und Entwicklung stehen ganz oben. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die derzeitige amerikanische Regierung Sicherheitsfragen für vorrangig hält und nicht den Klimaschutz. Wir glauben, das Klima wird zur mit Abstand wichtigsten Sicherheitsfrage. Für die ganze Welt.
Die Uhr lässt sich nicht zurückdrehen im früher mal ewigen Eis. Die neue Zeitrechnung hat begonnen. Die Arktis auf dem Weg zur gigantischen Investitionszone, ein neues Eldorado. Wie war das noch? Die beste Anlagemöglichkeit seit dem Ende der letzten Eiszeit. Das Kontrastprogramm zu den Superlativen der Finanzbranche bietet die Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe, die BGR. Zurück in Spitzbergen. Carsten Piepion ist Polarforscher, der die Grundlagenforschung vom BGR-Sitz in Hannover in den Rest der Welt trägt. Heute auf den Longyear-Gletscher.
Wir laufen jetzt auf den Longyear-Gletscher zu. Wir gehen mal da hoch.
Der Geologe will die euphorischen Hochrechnungen nicht mitmachen, in denen weltweit unglaublich viel Geld auf den vermeintlichen Boom der Arktis von morgen gesetzt wird. Denn die Grundannahme, die Arktis sei eine der rohstoffreichsten Regionen der Welt, ist wissenschaftlich nicht gestützt.
Oh, das wissen wir ja noch gar nicht so richtig. Es gibt eine Menge Abschätzungen. Es gibt diese berühmte Zahl vom United States Geological Survey, dass 25% der noch nicht entdeckten Kohlenwasserstoffvorkommen, also Erdgas und Erdöl, dass die in der Arktis vorkommen sollen. Aber das ist nur eine statistische Berechnung und übertragen aus Gebieten der Erde, die man schon kennt. Richtig überprüft hat es noch keiner. Das ist vielleicht noch ein bisschen unhandlich. Da würde ich das also auf so eine sogenannte Handstückgröße schlagen. Jedes Gestein bekommt seine Nummer, jede Probe. Die wird mit dem GPS-Punkt genommen, damit wir die genaue Position haben, und geht dann nach Deutschland.
Nur Bruchteile der oft unzugänglichen Gebiete in der Arktis sind bisher überhaupt erforscht. Auch deswegen ist Piepion für die BGR unterwegs. Gerade bereitet er eine neue Expedition hier auf Spitzbergen vor, das er längst seine zweite Heimat nennt.
Ich bin so gerne hier.
Er kehrt jedes Jahr zurück.
Mein Professor hat mich gefragt, ob ich nicht in Spitzbergen Doktorarbeit machen möchte. Und da habe ich ja gesagt. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Oh, ja. Ist ja gar nichts mehr. Dieser Gletscher ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Also unglaublich viel er abgenommen hat. Ich bin lange nicht hier oben gewesen, sehr lange nicht. Und wenn ich das aber mit der Situation vor 30 Jahren vergleiche, das Eis war viel, viel höher. Und jetzt ist da ja eine Masse von, ich weiß nicht, 50 Metern einfach verschwunden. Also das ist schon, ja.
Deutschland sitzt als Nicht-Anrainerstaat nur in der zweiten Reihe, wenn der Arktische Rat tagt. Es hat den Status eines Beobachters, aber es hat renommierte Polarforscher und es finanziert Forschung. Das öffnet Türen. Die Deutschen sind gern gesehene Gäste in der Arktis.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz.
Berlin, 21. August. Die Bundesregierung will die Polarforschung ausbauen. Das ist ein Ziel der neuen Leitlinien deutscher Arktispolitik, die Regierungssprecher Steffen Seibert vorstellt. Berlin will mehr Verantwortung übernehmen, auch als Zeichen gegen die wachsenden Spannungen in der Region. Die Leitlinien formulieren explizit die Notwendigkeit, den Klimaschutz an den Vorgaben des Abkommens von Paris zu messen. Exakt das, was die USA im Arktischen Rat blockieren.
Unser Ziel als Bundesregierung ist, die Arktis als eine konfliktarme Region zu erhalten. Da, wo es um Rohstoffgewinnung in der Arktis geht, da muss man darauf achten, dass es eine nachhaltige, eine umweltschonende Rohstoffgewinnung ist. Ebenso wichtig ist die Ausweisung von Schutzgebieten, um die biologische Vielfalt zu bewahren. Und auch da gilt, dass das wirtschaftliche Potenzial der Arktis eben genutzt werden soll, unter Beachtung ihrer ganz besonderen ökologischen Empfindlichkeit.
Eigene Rohstoffinteressen formulieren die Leitlinien nicht. Dabei kommt auch die Industrienation Deutschland am Thema Rohstoffsicherung nicht vorbei. Die neuen Leitlinien deuten eine neue Sichtweise an. Wirtschaftliche Chancen werden in Berlin mittlerweile auch als Gefahren erkannt. Der Beobachter Deutschland will nicht mehr nur Zaungast im Arktischen Rat sein, sondern mehr wirksamer mitgestalten. Zurück an Bord der MS Nustiane. Die Reiseleitung hat eine betrübliche Nachricht für ihre Gäste. Eis voraus, viel Eis. Der Weg nach Norden ist unpassierbar. Damit heißt es umdrehen. Bis zum 80. Grad nördlicher Breite wird die Nustiane nicht mehr vorstoßen. Aber die Enttäuschung hält sich in Grenzen. Crew und Passagiere stoßen an, zumindest auf den 79. Grad.
This will be our northernmost position here. So, cheers.
Svalbard was this small island far, far north.
Spitzbergen war für mich früher immer diese Insel sehr, sehr weit im Norden. Und wenn man dann täglich Berichte über Eis und Erderwärmung liest, dann ist es Zeit, sich selbst anzuschauen, was mit dem Planeten passiert, um zu verstehen, dass wir etwas unternehmen müssen.
Xudong Xu aus China über seinen ersten Besuch in der Arktis. Wohin man hier auch schaut, der Klimawandel hinterlässt unübersehbare Spuren, nicht nur klimatisch. Er ist Auslöser und Motor umwälzender Entwicklungen und einzige Konstante im stetigen Umbruch. Das Eis bricht auf und legt Bodenschätze frei. Seewege öffnen sich, Touristen kommen und Investoren. Aber wohin führt das? Noch einmal der isländische Arktis-Stratege Hafstein Helgason, Ideengeber des Finnafjordhafens.
Wir werden vielleicht in diesem Jahrhundert bis zu 50 Millionen Leute in der Arktik wohnen sehen. Die Arktik ist reich an Rohstoffen. Alles Mögliche ist unter dem Eis. Und man muss sich im Klaren sein, wenn dieses Eis verschwindet. Der Mensch ist so, der wird natürlich alles, was nützlich da ist, daraus Wert machen. Aber man muss sehr vorsichtig sein.
Viele Fragen bleiben offen. Wie viel Ausbeutung verkraftet die Arktis? Gibt es überhaupt eine Balance zwischen Naturschutz und Entwicklung? Oder ist das hier vielleicht ein unlösbarer Konflikt? Und dann die Politik. Folgt dem Zeitalter der Kooperation jetzt der Kalte Krieg im Eis? Oder können Drittstaaten wie Deutschland positiven Einfluss ausüben? Die Arktis ist kein Ort für einfache Antworten. So sieht es der isländische Investor Heiðar Guðjónsson.
I don't think it's a Klondike because there has been people living there for 4000 years.
Ich glaube nicht, dass es hier zu einem neuen Goldrausch kommt. Hier leben seit mehr als 4000 Jahren Menschen. Öl und Gas werden schon lange gewonnen. Es gibt ewig Fischfang und Bergbau. Wir sind mit all dem immer verantwortungsvoll umgegangen, anders als in anderen Teilen der Welt. Die Bewohner der Arktis verstehen etwas von nachhaltiger Entwicklung. Das sind keine Glücksritter wie damals in Klondike, die ans Gold wollten, ohne Rücksicht auf Verluste. Hier wird es keinen Ausverkauf geben.
As was done in Klondike, they're not gonna sell out.
Ein letzter Besuch auf dem Longyear-Gletscher in Spitzbergen. Carsten Pipion legt eine Pause ein, bevor es zurück ins Tal geht. Noch ein skeptischer Blick auf den geschrumpften Gletscher. Und ein letzter Blick auf die Region, die er selbst seine zweite Heimat nennt.
In die Arktis gehe ich immer mit Staunen und Neugierde. Wenn wir dann in die Erdgeschichte zurückgehen und was da alles eben halt auch passiert ist. Aber wir müssen aufpassen mit unserer Welt. Wir haben nur diese eine. Also man kann sich das alles nicht vorstellen, wie das uns mal wird.
Arktis. The Final Frontier. Unerschlossenes Grenzland. Große Teile der Meeres- und Landoberfläche sind bis heute ganzjährig vom Eis bedeckt. Noch. Aber was kommt dann? Die Arktis. Ein schlafender Riese. Wachgerüttelt vom Klimawandel. Das Grenzland wird erschlossen. Globale Vermarktung inklusive. Rohstoffbörse. Schatzkammer des Planeten. Und morgen?
Polarfieber. Ein Feature über die Jagd nach den Ressourcen der Arktis. Von Christian Schwalb. Es sprachen Peter Kämpfe, Florian Bensch, Holger Postler, Stefan Puls, Jens Schellhaas, Andreas Schnur, Peter Meyer-Hüsing, Esther Wilbrandt und der Autor. Ton und Technik Adrian Eichmann. Regie Christian Schwalb und Tobias Nagorny. Sprachregie Holger Postler. Redaktion Tobias Nagorny. Eine Produktion von Radio Bremen für das ARD-Radio-Feature 2019.